Bastard Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme. Herzlich willkommen zu Folge 277.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Endlich Juni, endlich Sommer. Oder wie die Grünen sagen, wir werden alle sterben. Obwohl, stimmt ja vielleicht. Nur anders. Für die Lebenserwartung ist es sicherlich nicht ganz zuträglich, wenn man im hohen Alter auf das Flaschenpfand in der Fußgängerzone angewiesen ist. Könnte bitte mal wieder jemand richtig Politik fürs Volk machen? Ich meine, das kann doch so schwer nicht sein.
Und jetzt geht's wirklich darum, hier den Spieß wieder umzudrehen, nach vorne zu planen und faktenbasiert Politik zu machen.
Richtig, lieber Hubert Aiwanger, Bayerns berühmtester Oppositionsminister. Irgendwie hat man im Moment sowieso das Gefühl, alle Parteien sind in der Opposition. Hm. Niemand ist für gemachte Fehler verantwortlich, jeder weiß es besser, aber kaum etwas ändert sich. Und wenn doch, kommen NGOs oder Gerichte um die Ecke. Grüße an unseren neuen Innenminister.
Ja, Sommerzeit bedeutet ja auch Reisezeit. Zum Beispiel aus Somalia mit dem Zug über Polen nach Deutschland. Oder von Berlin über das Außenministerium nach New York. Beide Reiserouten haben etwas gemeinsam. Einmal am Ziel hat man finanziell vorerst mal ausgesorgt. Wir schauen uns die Passagierlisten dieser beiden Traumreisen heute mal an.
Außerdem fragen wir uns, wann ist ein Mann ein Mann? Und darf ein Mann eine Frau sein, wenn er angeblich ein Nazi ist? Ist das eigentlich nur was für Gutmenschen und gibt es da vielleicht Doppelstandards?
Das können wir uns jetzt aber nur wirklich nicht vorstellen, Benjamin. Apropos vorstellen, Vorstellungsrunde ist vorbei. Auf geht's in Runde 1.
Hey, los geht's mit unserer guten Nachricht des Tages. Bunte Tage machen graue Wände lebendig. Ich wünschte, ich könnte das auch. Jetzt beginnen mal wieder die bunten Tage. Die LGBTQI+-Gemeinde feiert Pride Month. Und alle feiern mit.
Wir haben unserer Kirche zum Pride Month ein kleines Glow-Up verpasst. Und dann kamen direkt ein paar Omis vorbei, blieben stehen, haben geguckt, gelächelt und gesagt, kann das nicht immer so bleiben, das ist so schön. Endlich ist die Kirche mal bunt. Das gleiche haben wir auch gedacht, am liebsten hätten wir es immer so. Und was denkt ihr?
Und dann kamen ein paar Opis vorbei und haben gesagt, dafür kommt ihr in die Hölle.
Boah, von wegen, Gott ist queer. Das wissen wir seit dem vorletzten Kirchentag.
Stimmt.
Das Video stammt übrigens vom TikTok-Kanal Amen, aber sexy.
Nicht zu verwechseln mit Jesus, aber fetisch oder Gott, aber schwul.
Die Kirchen sind also dabei beim Pride Month 2025, dem Monat der Sichtbarkeit für die Community.
Aus römisch-katholisch wird römisch-nonbinär.
Finde ich gut. Geschlechterrollen werden einfach mal aufgelöst.
Ich bete nicht mehr in der Moschee, ich bete jetzt in die Moschee.
Nein, nein, Marcel. Die Moscheen in Deutschland machen leider nicht mit beim Pride Month 2025, obwohl Mohammed polyamorös war.
Du meinst hoffentlich den Helden von Hamburg, Muhammad al-Muhammad, der Mann, der diese verrückte Frau mit dem Messer gestoppt hat.
Nein, ich meine Mohammed den Propheten.
Dafür kommst du in die Hölle.
Weil Mohammed, der Prophet, polyamorös war, komme ich in die Hölle? Na, dann lies uns doch mal vor, was 2008 noch in der Taz zu lesen war.
Ein ausgeprägtes Interesse am Islam zu zeigen, bringt für Nichtmuslime häufig Komplikationen mit sich. Vor allem dann, wenn sich die Aufmerksamkeit auf die Schwäche des Propheten für das weibliche Geschlecht richtet. 9 Frauen und 4 Konkubinen hatte Muhammad laut der Überlieferung. Seine dritte und jüngste Frau, Aisha bint Abi Bakr, wurde im Alter von 6 oder 7 Jahren mit dem über 50-jährigen Propheten verlobt und 3 Jahre später verheiratet.
Polyamorös und eine Ehe mit einer 9-Jährigen. Das wurde übrigens 2008 auch in einem Buch so beschrieben. Das Buch wurde dann aber in Großbritannien vom Verlag zurückgezogen. Es gab Proteste und einen Brandanschlag auf das Haus des Verlegers.
Sag ich doch, ne? Ein falsches Wort über Mohammed und es wird brandgefährlich. So war das 2008, aber heute, da sind wir ja zum Glück weiter.
Ja, heute brennt nicht das Verlagshaus, heute brennt nur der Verleger.
Benjamin.
Wie dem auch sei, wir sollten ja eigentlich und wir wollten ja eigentlich nicht über die Muslime sprechen, die in Deutschland natürlich zu einer diskriminierten Minderheit gehören. Wir wollten eigentlich über die Community sprechen, die in Deutschland natürlich auch zur diskriminierten Minderheit gehört.
I just want to say, I'm part of the LGBTQ community. And this is my best friend, Valentina. She's an ally. Fuck, Valentina.
Ally.
Auch wir sind Verbündete der LGBTQI-Plus-Community und darum wollen wir heute auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. Vor rund 7 Monaten ist das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten. Damit ist es möglich, seinen Geschlechtseintrag sehr einfach und auch häufiger zu ändern.
Schritt 1. Du gehst zum Standesamt und sagst, du willst dein Geschlecht ändern.
Schritt 2. Du wartest 3 Monate.
Schritt 3. Du gehst wieder zum Standesamt und änderst deinen Geschlechtseintrag.
Das geht mit einem Sprechakt und wurde von Konservativen in Deutschland scharf kritisiert. Es wurde befürchtet, das Gesetz könnte missbraucht werden. Männer könnten sich Zugang zu Schutzräumen von Frauen verschaffen.
Beispielsweise in die Frauensauna, in das Frauenfitnessstudio oder in das Frauengefängnis. Solche Fälle waren in Großbritannien bereits vorgekommen.
In Deutschland wiegelten die Befürworter des Gesetzes aber ab. Das sei ja reine Panikmache.
Doch dann kam Maler Svenja Liebig.
Ein rechtsextremer, verurteilter Hetzer ist plötzlich eine Frau. Sven Liebig wurde im August 2024 vom Landgericht Halle zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Und jetzt heißt Sven Liebig aber auf einmal Marla Svenja Liebig.
Ja, das ist schon ein bisschen
strange,
irritierender
oder?
Vorgang.
Strange ist hier vor allem die Anmoderation von Weltnachrichtenmann Thomas Klug.
Auf mich wirkt es fast so, als wenn der Moderator sich hier strafbar macht. Er spricht von Liebig und sagt Rechtsextremer und Hetzer. Er verwendet also die männlichen Formen, obwohl Liebig nun eine Frau ist.
Ja, genauso macht es die Süddeutsche Zeitung am selben Tag. Am 16. Januar, da schreibt das Blatt, vor 2 Jahren soll er noch Transperson auf dem Christopher Street Day beschimpft haben. Jetzt ist Neonazi Sven Liebig auf dem Papier eine Frau. Welche Folgen hat das für seine mögliche Haftstrafe?
Beide Medien betreiben außerdem Deadnaming. Sie verwenden den alten Namen von Marla Svenja. Und der Weltmoderator benutzt den Namen so, als würde er noch heute gelten. Also, da würde ich den Weg zum Anwalt gehen.
Ja, der Mitteldeutsche Rundfunk macht das in einem aktuellen Bericht anders. Straftäterin aus Halle, Haft für Rechtsextremistin Liebig. Justiz prüft Unterbringung in Männer- oder Frauengefängnis.
Liebig wurde wegen Volksverhetzung verurteilt. Das Urteil von 1,5 Jahren Haft ohne Bewährung ist rechtskräftig. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis der Haftantritt erfolgen muss. Und dann geht's ins Gefängnis. Aber welches wird es sein?
Der Geschlechtseintrag ist standesamtlich geändert. Liebig ist damit vor dem Recht eine Frau. Da würde ich doch jetzt auf das Frauengefängnis tippen. Beim MDR lesen wir eine Einschätzung der Staatsanwaltschaft Halle. Zitat: Grundsätzlich erfolge die Unterbringung von Gefangenen getrennt nach Geschlecht. Das sei Teil der bundesweit geltenden Strafvollstreckungsordnung. In allen Fällen gebe es eine sorgfältige Einzelprüfung, um eine sachgerechte Betreuung und Unterbringung zu gewährleisten und geschlechtsspezifischen Belangen gerecht zu werden.
In allen Fällen? Bei jedem Häftling wird geprüft, ob er Mann oder Frau ist? Wie soll das denn ablaufen?
Hätte da eine Ahnung. Sieht aus wie ein Mann, riecht wie ein Mann, schmeckt wie ein Mann, ist ein Mann.
Behauptet der Staatsanwalt etwa hier, man könnte sehen, wer Frau und wer Mann ist? Das scheint mir eine sehr konservative These zu sein. Die Bundesregierung hatte da eine ganz andere Sichtweise. Mann ist, bei wem Mann im Ausweis steht. Und selbst das war eigentlich nicht die Auffassung der Bundesregierung unter Olaf Scholz. Mann ist, wer sich wie ein Mann fühlt. Die Änderung des Ausweises folgt der Erkenntnis über die eigene sexuelle Identität. Das war Kabinett Scholz 1, übrigens auch das letzte von ihm. Ja. Das war die Ampelkoalition unter FDP und Bündnis 90 Die Grünen.
Wenn die Strafvollstreckung jetzt das Geschlecht prüft, ist das eine Einschränkung der Selbstbestimmung. Im Fall Liebig geht es noch deutlich weiter. Hier wird nicht einfach jeder geprüft, sondern jemand, der vor dem Gesetz eine Frau ist. Und zwar ganz besonders. Der MDR zitiert das Justizministerium Sachsen.
In besonderen Zweifelsfällen, etwa bei möglichen Vorschieben einer Geschlechtsidentitätsfragestellung zur Manipulation von vollzuglichen Entscheidungen, sieht die Verwaltungsvorschrift vor, dass eine ärztliche oder psychologische Stellungnahme eingeholt werden soll.
Moment, bitte was?
Es wird eine ärztliche oder psychologische Stellungnahme eingeholt.
Das erinnert mich doch an was. Das erinnert mich an Lea Löllhöffel. Ja, Lea Löllhöffel vom Berliner Register.
Das Berliner Register, das ist eine NGO. Also mitfinanziert vom Senat und den Bezirken. Vielleicht auch nur von der Regierung finanziert. Das Berliner Register, diese NGO, ist übrigens eine Meldestelle gegen Diskriminierung und extrem rechte Aktivitäten.
Löllhöffel arbeitet beim Berliner Register, ist aber auch in der SPD aktiv. Und für die SPD, da hat sie erklärt, wie es sich anfühlt, wenn ein psychologisches Gutachten über das Geschlecht erstellt wird.
Wo andere Leute bewerten, was man selber eigentlich längst weiß. Und dann kommt der Staat und sagt, naja, du musst es jetzt aber halt nochmal beweisen.
Ich war halt immer darauf angewiesen, dass irgendwelche Menschen mir glauben und irgendwelche Menschen mich ernst nehmen. So, das habe ich halt mit dem Gesetz jetzt dann nicht mehr.
Transaktivisten lehnen Gutachten über das Geschlecht ab. Sie haben jahrelang dafür gekämpft, dass es diese Gutachten nicht mehr gibt.
Svenja Mahler-Liebig soll jetzt aber begutachtet werden. Bei Svenja Mahler-Liebig wird die Geschlechtsidentität angezweifelt.
Wo bleibt der Aufschrei der Community? Wann wachen Transaktivisten endlich auf und kämpfen für Liebig?
Freiheit für Svenja!
So weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen.
Frauenknast für Svenja!
Ich möchte eine Frau sein. Ich möchte, dass ihr mich von jetzt an Loretta nennt.
Was?
Das ist mein Recht als Mann.
Ja, aber warum möchtest du Loretta sein, Sting?
Weil ich Babys haben möchte.
Wir fassen mal zusammen. Svenja Liebig macht vom Selbstbestimmungsgesetz Gebrauch.
Das sollte verhindern, dass Transpersonen ärztlich oder psychologisch untersucht werden.
Jetzt wird Svenja Liebig aber genau das, ärztlich untersucht.
Das Selbstbestimmungsgesetz sollte verhindern, dass Transpersonen unterstellt wird, sie machen das zur Show oder aus der Laune heraus.
Genau das wird Liebig jetzt aber unterstellt.
Okay, nehmen wir mal an, Liebig macht das wirklich nur für die Show.
Dann würde ein Mann das Gesetz missbrauchen, um in den Schutzraum von Frauen einzudringen.
Nein.
Doch.
Dann würde Liebig ja genau das tun, was laut Transaktivisten eigentlich nicht passiert.
Dann würden Frauen durch das neue Gesetz ja gefährdet. Dann müssten Frauen mit einem Mann im Gefängnis sitzen oder in der Frauensauna. Dann würde das neue Gesetz ja zu Missbrauch einladen.
Vier Fälle sind seit 2023 bekannt, in denen Transhäftlinge in Frauengefängnissen sexuell übergriffig wurden.
Es gibt einen Trennungsgrundsatz in der Justiz, wonach das auch sein muss, um auch weibliche Häftlinge zu schützen vor Übergriffen. Dieser Trennungsgrundsatz wurde jetzt mehr und mehr schon ausgehebelt, und zwar schon vor Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes.
Das berichtet Weltnachrichtensender auch. Es gab schon vor dem Gesetz Übergriffe auf Frauen in Gefängnissen.
Liebe Basta Berlin-Gemeinde, das Thema ist kompliziert. Was ist Ironie? Was ist Sarkasmus? Was darf man sagen? Die Wahrheit von Svenja Mahler-Liebig kennt vielleicht nur Svenja Mahler-Liebig selbst. Aber jetzt machen wir mal ernst.
Lass uns das Thema mal anders denken. Liebig wird als Volksverhetzer oder Rechtsextremist bezeichnet. Was wäre denn, wenn er hier einen wirklich wichtigen Punkt hat? Wenn er durch seine Aktion eigentlich für Frauenrechte kämpft.
Wenn es Liebig nicht in erster Linie darum geht, in das Frauengefängnis zu kommen, sondern gegen ein falsches Gesetz zu demonstrieren.
Wenn es ihm auch noch darum geht, die Universalität der Menschenrechte zu prüfen, hat er als verurteilter Rechter dieselben Rechte wie die NGO-Person von der SPD? Oder wird bei ihm genau die Untersuchung angeordnet, die SPD-Aktivisten als entwürdigend empfinden?
Bei Liebig gibt es Öffentlichkeit, bei Liebig gibt es Debatte. Aber wie viele andere Fälle gibt es, die unter dem Radar laufen? Wie viele Fälle wird's noch geben?
Und auf einmal wird aus einem Rechtsextremisten oder einer Rechtsextremistin eine Menschenrechtsaktivistin. Ihre Motive kennen wir nicht, ihre Wirkung aber schon. Sie hält dem System den Spiegel vor. Und das System schaut weg.
Nehmen wir an, dass ihr euch darauf einigt, dass er keine Babys bekommen kann, weil er keine Gebärmutter hat, woran niemand schuld ist, nicht mal die Römer. aber dass er das absolute Recht hat, Babys zu bekommen.
Gute Idee, Judith. Wir kämpfen gegen die Unterdrücker für dein Recht, Babys zu haben, Bruder. Verzeihung, Schwester.
Das deutsche Selbstbestimmungsgesetz. Die einen halten es für modern, die anderen halten es für einen Unfall der Geschichte.
Ein Unfall der Ampelregierung mit SPD, Grünen und FDP. Aber wenn es ein Unfall war, dann scheinbar nicht der einzige.
Das heißt, wenn du jemanden wie Annalena Baerbock dann siehst in Peking, was
dann
löst
ich das
in dir
Gefühl,
aus?
Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass ich immer denke, was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerin geworden ist.
Richard David Precht in einem der größten deutschen Podcasts. Annalena Baerbock als Außenministerin ist ein Unfall.
Was ist dann Annalena Baerbock bei den Vereinten Nationen?
Ein GAU, ein größter anzunehmender Unfall.
Good morning, everyone. It is my honor, my pleasure to introduce Her Excellency Miss Annalena Baerbock, President-elect for the 80th session of the UN General Assembly.
Annalena Baerbock schreibt Geschichte. Sie übernimmt den Vorsitz der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Deutschland mit einem Vorsitz bei der UN, das ist übrigens wirklich selten. Das gab es bislang nur einmal.
Ja, Annalena Baerbock tritt in die Fußstapfen von Rüdiger Freiherr von Wechmar.
War das auch ein Grüner?
Ja, von Wechmar meldete sich freiwillig zum Kriegseinsatz.
Das klingt gut, das fordern ja manche Grüne auch.
Hm? Er war da erst 17 Jahre.
Ach so, einer von der grünen Jugend?
Ja, er meldete sich zur Wehrmacht und kämpfte unter Generalfeldmarschall Rommel in Afrika.
Willst du etwa sagen, das war ein Nazi?
Nein, also nun ja, war. Er war möglicherweise ein überzeugter Nationalsozialist, aber damals, da war er ja jung. Und dann wurde er von den USA praktisch entnazifiziert und machte eine Karriere als deutscher Diplomat.
Ja, wer kennt ihn nicht, den Spruch? Wer mit 17 kein Nazi war, hat kein Herz. Wer mit 40 ein Nazi ist, hat keinen Verstand. Sorry, das fand ich wirklich lustig.
Ich glaube, der war anders.
Egal, Leute, das ist alles nur eine Randgeschichte. Fakt ist, Baerbock ist jetzt Chefin.
Ich muss an der Stelle sagen, bei aller Kritik, die auch wir an Annalena Baerbock haben, was die Frau ausgehalten hat, diese 3,5 Jahre, an Angriffen, gerade auch an sexistischen, also das ist wirklich krass, wie sie da durchgehalten hat. Und es ist eine unfassbar intelligente Frau. Also das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Die unfassbar intelligente Heidi Reicheneck lobt die nicht minder intelligente Annalena Baerbock.
Unfassbar intelligent. Annalena Baerbock, sie hat die Gesetze der Physik neu geschrieben.
360-Grad-Wenden waren bis dato noch völlig unbekannt.
Annalena Baerbock, sie hat die Geografie revolutioniert.
Und ein Land entdeckt, das 100.000 Kilometer entfernt liegt.
Annalena Baerbock ist eine Koryphäe der Linguistik.
Sie hat eine eigene Sprache erfunden, das Baerböckisch.
Und nicht zu vergessen, Annalena Baerbock ist eine große Erfinderin.
Teile ihres Lebenslaufes hat sie frei erfunden.
Okay, schnick, schnack, schnuck. Wer gewinnt, darf nach New York ziehen. Wer verliert, muss die Show heute moderieren. Okay?
Okay, Deal. Okay.
Schnick, schnack, schnuck. Papier.
Oh Mann, okay, dann moderiere ich halt die Sendung. Aber ich freue mich auch drauf, weil ich habe einen super Gast.
Achtung, flippt aus. Annalena Baerbock kommt heute in diese Show.
Wenn Annalena kommt, dann flippen die Leute aus. Das kann ich unterschreiben.
Mhm. Gestern in New York, letzte Woche auf der Showbühne. Baerbock zu Gast bei Caroline Kebekus und ihrer Show.
Im ersten deutschen Fernsehen wurde ein ganzes Feuerwerk des Infotainments gezündet. Auch wir konnten durchaus noch dazulernen.
Annalena, du bist ja jetzt Außenministerin außer Dienst, sagt man AD?
AD.
Baerbock ist nicht einfach niemand. Sie ist nicht einfach Politikerin. Sie ist Außenministerin AD.
Ich muss zugeben, das ist eine Bezeichnung, die ich bislang noch nicht kannte. Das trifft übrigens dann ja auch auf Guido Westerwelle, Frank-Walter Steinmeier und Gerhard Schröder zu.
Wie ist der Tag dann nach dem letzten Tag? Also
sprechen die da über Menstruation?
Nein, sie sprechen über den Tag nach dem letzten Tag.
Sie haben nicht über Menstruation gesprochen.
Oh, doch.
Nächste Frage. Lieber, oh Gott, lieber Alice Weidel nach einem Tampon fragen oder einfach laufen lassen?
Annalena bei Caroline. Man duzt sich, man schätzt sich. Kebekus wirkte am Anfang so aufgeregt, als würde sie ein wirklich großes Idol zu Gast haben. Als würde sie die Außenministerin AD bewundern. Als würde ihr jegliche journalistische Kompetenz und Distanz abgehen.
krass, wie sie da durchgehalten hat. Und es ist eine unfassbar intelligente Frau.
Das war jetzt aber ein anderer Fan. Bist du dir sicher? Ich habe da so eine Vermutung.
Aha.
Caroline Kebekus und Heidi Reicheneck sind ein und dieselbe Person.
Das müsstest du jetzt mal beweisen.
Ja, schau mal, hier kommt der Fotobeweis.
Na, irgendwie bin ich nicht so richtig ganz überzeugt.
Dann stell dir mal Frau Kebekus mit der Frisur von Heidi Reicheneck vor.
Na gut, egal. Denn in dieser Sendung, da ging es auch politisch richtig zur Sache. Die Frauen sprachen noch über die feministische Außenpolitik.
Also ich weiß ja, das war ja das Thema, ja, worüber am meisten gesprochen wurde. Ein Triggerbegriff, ja. Und natürlich, also man reflektiert ja auch immer so, ne? War das jetzt richtig? Und viele haben mich auch gefragt, ich finde das ja vom Thema total richtig. Aber warum hast du oder warum haben Sie denn ausgerechnet diesen Begriff benutzt? Und ich habe ehrlich gesagt selber am Anfang so fast ein bisschen gehadert, aber stand im Koalitionsvertrag.
Ich muss sagen, das hat mich fast noch mehr geärgert als diese Kungelei von Kebekus mit der Macht. Mhm. Frau Baerbock will uns hier wirklich verkaufen, dass sie den Begriff feministische Außenpolitik eigentlich gar nicht wollte.
Aber er stand halt im Koalitionsvertrag.
Wer war denn noch gleich Teil dieser Koalition?
Die Grünen.
Wer war denn Parteichefin der Grünen?
Eine gewisse Annalena Baerbock.
Wer hat denn die Koalitionsverhandlung für die Grünen geführt?
Die gleiche Annalena Baerbock.
Wer wurde Außenministerin?
Annalena Baerbock.
Wer hat die feministische Außenpolitik in den Koalitionsvertrag geschrieben?
Das war, nach meinen Informationen, ein böswilliger Kobold.
Kobold? Wo kommt das eigentlich her?
Hat sie gerade wirklich den Kobold gefragt, woher die feministische Außenpolitik kommt?
Nun ja. Annalena Baerbocks Amtszeit als Außenministerin wurde auch von der feministischen Außenpolitik geprägt, das ist richtig. Aber entscheidender war ihre wertegeleitete Außenpolitik. Denn das war es, was Richard David Precht meinte, als er von einem Autounfall sprach.
Eine wertegeleitete Außenpolitik, die in Wirklichkeit eine konfrontationsgeleitete Außenpolitik ist. Statt einfach mal kleine Brötchen zu backen und sich sagen, solange wir in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich sind, nehmen die Chinesen uns mit allem Drum und Dran ernst. Wenn wir uns aber immer stärker in die Konfrontation reinziehen lassen und wenn wir irgendwann die Brücken gar zu China abbauen würden, dann würde unsere Wirtschaft mehr oder weniger den Bach runtergehen, und zwar ziemlich gewaltig.
Mhm.
Und dann würden unsere westlichen Werte erst recht keiner mehr ernst nehmen.
Annalena Baerbock hat Chinas Präsident Xi einen Diktator genannt. Dafür wurde übrigens der deutsche Botschafter einbestellt. Mhm. Auf ihrem Staatsbesuch in Peking hat sie dann vor der Weltpresse die Amtsführung ihres Kollegen Qin Gang kritisiert.
Annalena Baerbock hat über Russlands Präsident Wladimir Putin gesagt, er würde sich hinter Teenagern verstecken, die er entführt habe. Sie hat auch gesagt, Russland würde Kinder foltern. Und sie hat gesagt, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland.
But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe, because we are fighting a war against Russia and not against each other.
Das wären doch mal Themen für die ARD gewesen. Das wären doch mal Themen für Caroline Kebekus gewesen. Ich meine, am Vorabend der Wahl zur Vorsitzenden der Vereinten Nationen ist Annalena Baerbock zu Gast. Da hätte man ja mal fragen können.
Nee, da hätte man fragen müssen. Wie wollen Sie eigentlich die Vereinten Nationen leiten, wenn wichtige Länder von Ihnen vor den Kopf gestoßen wurden?
Wieso nehmen Sie sich diesen Vermittlerposten, wobei Sie jahrelang kein Wort mit den Russen sprechen wollten?
Wenn Ihnen das Wohlergehen der Vereinten Nationen am Herzen liegt, warum haben Sie dann nicht Helga Schmidt vorgelassen? Die deutsche Diplomatin, die in den vergangenen Jahren nicht wie ein Elefant im Porzellanladen durch die Welt gedüst ist.
Ein Elefant im Jumbojet. Witzig. Warum, Frau Baerbock, haben Sie die Vorbereitung der deutschen Delegation torpediert und im Handstreich und in Tateinheit mit der SPD diese Aufgabe an sich gerissen?
Frau Baerbock, das sagen wir Ihnen gerne. Sie haben es getan für Ihren Lebenslauf. Um Ihren zurechtgelogenen Lebenslauf aufzupolieren. Um der Welt zu zeigen, Sie sind nicht nur die gescheiterte deutsche Außenministerin, Sie sind nicht nur die Annalena außer Dienst, Sie sind die Vorsitzende der Vereinten Nationen.
Mit Ihrer Karrieregeilheit belasten Sie die Institution der UN. Tatsächlich haben Sie es geschafft. Sie wurden gewählt.
Spitzenposten in New York. Trotz eines russischen Störmanövers wird die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock mit großer Mehrheit zur nächsten Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt.
Funke News spricht von einem russischen Störmanöver. Was damit gemeint ist? Normalerweise wird das Amt per Akklamation gewählt, als Konsens aller Vertreter der Vereinten Nationen.
Was hier als Störmanöver bezeichnet wird, ist übrigens eine geheime Abstimmung. Baerbock wurde in einer geheimen Abstimmung gewählt und dabei haben 26 Nationen nicht für sie gestimmt.
Was hier als Störmanöver bezeichnet wird, kann man auch als Niederlage für Baerbock werten. Und das angebliche Störmanöver hat es Staaten ermöglicht, ihren Unmut gegen die Personalie deutlich zu machen.
Vielleicht war es ja China, dessen Präsidenten sie beschimpft hat.
Vielleicht war es Russland, dessen Präsidenten sie beschimpft hat.
Vielleicht war es auch ein afrikanisches Land, dem sie vorgeschrieben hat, wo es seine Toiletten bauen soll.
Vielleicht war es aber auch Deutschland. Vielleicht hat ja die deutsche Delegation gegen Frau Baerbock gestimmt. Denn tatsächlich haben 7 Nationen für Helga Schmidt gestimmt. Für die Frau, die den Posten eigentlich haben sollte. Die Frau, die für den Posten geeignet gewesen wäre und vermutlich einstimmig von der Staatengemeinschaft gewählt worden wäre.
Aber Leute, sehen wir es positiv. Annalena Baerbock ist deutsche Außenministerin außer Dienst. Wir werden uns in Zukunft also nicht mehr anhören müssen, welche Priorität die deutschen Wähler für sie haben. Ob die deutschen Wähler Priorität haben oder die ukrainischen Bürger.
If I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us. Then I want to deliver, no matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine.
Ja, sie ist weg. Das Missverständnis Baerbock als Außenministerin ist Geschichte. Endlich haben wir einen Außenminister, für den die Deutschen wichtig sind.
Es wird nicht vermeidbar sein, dass es auch uns wehtut. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Aber ich glaube, diese Bereitschaft brauchen wir jetzt. Mhm. Und wir haben ja auch klar gesagt, auch Nord Stream 1 und 2 mögen adressiert werden. Auf deutsche Ansprüche muss da jetzt keine Rücksicht genommen werden.
Ich bin gespannt, wann möglicherweise das 348. Sanktionspaket kommt.
Aber das wird Russland dann endlich in die Knie zwingen. Ja. Endlich zu anderen Entscheidungen bringen.
Na denn, drehen wir eine Runde?
Wir starten unseren zweiten Themenblock.
So ist es. Und da blicken wir heute mal hinter die Kulissen unserer wöchentlichen Lieblingsserie. Es ist die Neuauflage eines Klassikers. Leider nicht so gut wie das Original. Dafür mit mehr Slapstick und das Drehbuch, das schreibt mal wieder das Leben selbst. Popcorn raus und Lautstärke auf Anschlag. Wir präsentieren das B-Team.
Im Jahre 2025 übernahmen zwei Parteien die Kontrolle über ein Land, das sie zuvor gemeinsam in Schieflage gebracht haben. Diese Politiker tauchten nicht etwa unter, sie kehrten zurück auf die Regierungsbank. Wenn sie ein Problem haben, wenn niemand ihnen helfen kann und wenn sie finden, dass Wahlen tatsächlich etwas ändern, dann stimmen sie für das B-Team.
Das klingt nach Action. Das deutsche Bundeskabinett ist zwar leider nur B-Ware, dafür arbeiten sie mit einem Budget wie ein Hollywood-Blockbuster. Und wie das Original ist auch das B-Team ständig auf der Flucht. Vor der eigenen Verantwortung. Vor der Realität und manchmal auch vor dem Koalitionsvertrag.
Ja, da hätten wir etwa Hannibal Merz, der Kopf des Ganzen. Er liebt es, wenn ein Plan funktioniert. Nur leider ist das sehr selten der Fall. Manchmal sogar erst im zweiten Wahlgang. Zigarre raucht er aber trotzdem.
Dann wäre da Faes Klingbeil, der junge, charmante Sozialdemokrat, der kann jedem glaubhaft vorspielen, er sei ein kompetenter Finanzminister. Als Organisator beschafft er dem Team immer wieder neues Geld, das eigentlich anderen gehört.
Das bringt uns zu B.A. Pistorius, der Waffennarr des Teams, der sorgt für viel Hau-drauf-Action. Eigentlich wäre er gerne selber Anführer der Truppe geworden, doch leider bekommt er immer wieder Flugangst. Darum investiert er auch so viel in Flugabwehr.
Und zu guter Letzt gibt es da natürlich auch noch Dobrindt Matt Murdock. Als Mautminister hat er bereits so manche Bruchlandung hingelegt. Jetzt hält er sich plötzlich für einen Abschiebeminister. Man munkelt, die CSU hat ihn für den Job zuvor aus der Psychiatrie befreit.
Und genau mit diesem Minister hat das B-Team leider immer wieder Probleme. Welt berichtet am Dienstag.
Es ist ein Dämpfer für den forschen Bundesinnenminister Dobrindt. Das Gericht sieht eine Notlage für Zurückweisungen als nicht ausreichend begründet an.
Also mir würden da eine ganze Menge Gründe einfallen, dazu später mehr. Benjamin, worum ging es in dem Fall jetzt genau?
Konkret ging es um zwei Männer und eine Frau aus Somalia. Die waren Anfang Mai mit dem Zug von Polen nach Frankfurt-Oder gefahren. Das Ganze war allerdings kein gemütlicher Tagesausflug. Die drei haben am Bahnhof bei der Bundespolizei das Zauberwort Asyl genannt.
Aber die Bundesregierung hatte ja die Spielregeln geändert und das Trio prompt wieder nach Polen ausgewiesen. Fun Fact: Die somalischen Migranten waren bereits zum dritten Mal innerhalb einer Woche nach Deutschland eingereist. Aber diesmal hatte ihnen anscheinend irgendjemand dieses Codewort Asyl verraten.
Das hatte bisher ja auch eine ähnliche Wirkung wie Sesam, öffne dich. Und damit das auch so bleibt, schaltete sich dann schließlich eine uns sehr bekannte NGO in das Geschehen ein.
Bitte unterstützt Pro Asyl.
Pro Asyl ist unabhängig. Und nur deshalb können wir laut und deutlich für Flüchtlingsrechte eintreten. Pro Asyl braucht dich.
Pro Asyl braucht dich.
Und die Migranten aus Somalia brauchen Pro Asyl. Und die NGO übernahm dann auch prompt die juristische Vertretung der drei. Wie der Kontakt zustande gekommen ist, davon bekommt man eine Ahnung, wenn man der Organisation auf X folgt. Dort hieß es am Montag: Seit Start der Zurückweisung sind wir an der Grenze aktiv und haben für die rechtliche Vertretung von drei mehrfach zurückgewiesenen Geflüchteten aus Somalia gesorgt. Heute hat das VG Berlin im Eilverfahren klargestellt, diese Zurückweisungen waren rechtswidrig. Mehr Infos folgen.
Und zwar von uns. Mit anderen Worten, seit das Innenministerium die Order zur Zurückweisung an der Grenze ausgegeben hat, geht Pro Asyl im Grenzgebiet auf Migrantensuche. Du wirst nicht reingelassen, wir helfen gerne.
Mhm. Und alles deutet im Fall der Somalier auf eine konzertierte Aktion hin. Nur zwei Tage nach den verschärften Kontrollen reisen die drei genau auf der Route nach Deutschland ein, die zur am strengsten kontrollierten Bahnstrecke Deutschlands zählt.
Unmittelbar nachdem das Trio aufgegriffen wird, meldet sich eine deutsche Anwältin bei der Bundespolizei und legt eine bereits unterschriebene Vollmacht der drei somalischen Staatsbürger vor. Das wirkt fast so, als sei das Ganze vorher vorbereitet worden.
Mhm. Der Fall wird dann an das Verwaltungsgericht Berlin überwiesen. Und dort landet es laut Informationen von News auf dem Schreibtisch des Richters Dr. Florian Ahlemann. Und jetzt dürfte dreimal raten, für welche Partei unser neutraler Richter nebenbei so tätig ist.
Es gibt so viel, das uns vereint, denn ja auch du bist hier gemeint.
Jetzt alles geben.
Den Aufbruch leben.
Die Grünen. Dr. Florian von Ahlemann ist laut der Internetseite des Fachpolitischen Forums Demokratie und Recht der Grünen Mitglied der Partei. Auf Social-Media-Plattformen tritt er als erklärter Gegner von Friedrich Merz und als Asylaktivist in Erscheinung.
Ach was. Und somit wurde der Eilantrag für die Somalier in gerade einmal 24 Tagen vom Gericht entschieden. Die Migranten dürfen vorerst bleiben. Zum Vergleich, der Eilantrag der AfD zur Einstufung durch den Verfassungsschutz wurde nach über einem Monat noch immer nicht entschieden.
Ist ja auch nicht so wichtig. Hm. Marcel, sag mal, wie begründet das Gericht denn die Entscheidung über die drei Somalier?
Der Richter sagt, Deutschland müsse sich an die sogenannten Dublin-Regeln halten. Es muss nun zuerst festgestellt werden, in welchem Land die drei das erste Mal EU-Boden betreten haben. Und dann können sie theoretisch dorthin abgeschoben werden.
Das ist allerdings sehr theoretisch, denn Dublin funktioniert nicht. Die ohnehin schon überlasteten Länder an den Außengrenzen weigern sich schlichtweg, die Migranten wieder zurückzunehmen. Die drei Somalis waren übrigens von Belarus über Litauen und Polen eingereist.
Tja, nach Litauen wird leider so gut wie gar nicht abgeschoben und nach Polen ebenso wenig. Und was nun?
Es sei ein Einzelfall im Eilverfahren, argumentiert Dobrindt. Die Rechtsgrundlage generell sei gegeben. An der Staatsgrenze werde weiterhin zurückgewiesen. Der Fall sei sehr speziell. Man werde nun ausführlich begründen.
Zwischenfazit: Weil die drei Somalis bereits in Deutschland waren, müssen sie vorerst aufgenommen werden. An der unmittelbaren Grenze werde aber weiter abgewiesen.
Wenn da nicht wieder Pro Asyl wartet und Alternativen anbietet. Oder grüne Richter anders entscheiden. Dass die sogenannten Zurückweisungen ja schon jetzt irgendwie kaum klappen, hatten wir euch bereits ausgiebig in Basta Berlin Folge 276 gezeigt.
Und was ist mit den Migranten, die bereits in Deutschland sind und nach Prüfung kein Anrecht auf Asyl bekommen haben? Mhm. Die müssten eigentlich dann ja wieder gehen, oder?
Hören wir dazu Olaf Jansen, Leiter der Ausländerbehörde in Brandenburg beim RBB.
Abschiebungen sind erstmal grundsätzlich sehr, sehr aufwendig, sehr teuer, auch sehr schwierig. Es gibt im Prinzip zwei wesentliche Kreise, die das Abschiebungswesen sozusagen bestimmen. Das eine sind die Verhältnisse zu den Herkunftsländern. Der zweite Bereich betrifft natürlich unsere eigenen Regelungen. Wie weit also Abschiebungen sehr, sehr schwer gemacht werden.
In Zahlen ausgedrückt, zuletzt waren in Deutschland rund 225.000 Personen ausreisepflichtig. Etwa weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde oder ihr Aufenthaltstitel abgelaufen ist.
Über 80% davon werden von den Behörden aber weiterhin geduldet. Das bedeutet, ihre Abschiebung war aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Beispielsweise wegen fehlender Reisedokumente oder weil das Herkunftsland die Rücknahme verweigert.
Die restlichen 20% gelten als unmittelbar ausreisepflichtig, weil sie keine Duldung mehr haben. Darunter auch straffällige Migranten. Der Mediendienst Integration schreibt allerdings, diese Gruppe könnte theoretisch abgeschoben werden. Allerdings ist unklar, wie viele von ihnen bereits ausgereist oder untergetaucht sind.
Also von 10 geplanten Maßnahmen haben wir, denke ich, so circa mindestens 5, wo wir die Leute nicht antreffen. Mindestens.
Sagt Doreen Rasper von der Ausländerbehörde Brandenburg, zuständig für Rückführungen. Und sie sagt auch, gut informierte Kreise würden die Migranten regelmäßig vorher warnen.
Und wenn ausreisepflichtige Personen dann doch mal an die Bundespolizei überstellt werden, können Abschiebungen immer noch scheitern. Etwa wenn der Migrant aktiven Widerstand leistet und die Fluggesellschaft ihn deshalb nicht transportieren will.
Ich stelle mir gerade folgende Situation vor. Ja? Herr Golme, der kommt zu mir nach Hause. Er sagt, du Marcel, kannst du mich mal vorübergehend aufnehmen bei mir zu Hause? Da bin ich gerade nicht sicher. Und ich sage ja, und während dieser Zeit, die der Herr Golme da so da ist, bedient er sich an meinem Kühlschrank und ab und zu belästigt er auch irgendwie meine Familie. Irgendwann finde ich dann heraus, bei ihm zu Hause ist die Lage gar nicht schlimm. Bei ihm zu Hause ist der Kühlschrank lediglich leer. Dann sage ich ihm, der soll wieder gehen, er weigert sich, ich rufe die Polizei, er versteckt sich auf dem Dachboden. Dann findet ihn die Polizei, aber Herr Golme will einfach nicht in das Polizeiauto einsteigen. Und schließlich wird er dann wieder in meine Wohnung gebracht und vor dem Kühlschrank abgesetzt. So in etwa funktionieren Abschiebungen in Deutschland.
Also, für mich ist das ein Rauschzustand durch und durch, ja. Muss man sagen.
Zugegeben, das war jetzt etwas überspitzt dargestellt, aber im Kern stimmt es natürlich. Natürlich betrifft all das nur die Migranten, die kein Asyl bekommen haben. Menschen aus Syrien oder Afghanistan, aber auch aus Eritrea oder Somalia haben derzeit sehr gute Chancen auf Asyl und werden mehrheitlich sowieso angenommen.
Von 1,2 Millionen Ukrainern jetzt mal ganz zu schweigen, die müssen ja nicht mal einen Asylantrag stellen. Versteht uns aber übrigens bitte nicht falsch. Wir sind auch der Meinung, dass notleidenden Menschen geholfen werden muss. Nicht selten, weil die Außenpolitik Deutschlands ja sogar mit Schuld an Krieg und Krisen. Aber wie es aktuell läuft, da helfen wir wirklich niemanden.
Zumindest nicht der deutschen Bevölkerung und auch nicht den Migranten, die sich hier vor vielen Jahren gut integriert haben und die nun ebenfalls unter der angespannten Stimmung im Land leiden. Oder unter Generalverdacht gestellt werden, weil seit 2015 auch eine Menge krimineller Glaubensbrüder ins Land gekommen sind.
Deutschland entwickelt sich eine völlig falsche Richtung. Und hier drei kleine Beispiele. Apollo News berichtet am Sonntag, Schulanfänger in Augsburg, 2/3 Migrationsanteil, 2/3 ohne grundlegende Deutschkenntnisse. Etwa 2/3 der getesteten Vorschüler sind nun bei den verpflichtenden Sprachstandardserhebungen vor der Einschulung durchgefallen.
Und das zieht später im Klassenzimmer natürlich auch das Bildungslevel von Kindern runter, die Deutsch eigentlich als Muttersprache haben. Noch ein Beispiel aus dem Hamburger Abendblatt. In Hamburg fallen Polizeibewerber reihenweise durch Deutschtests. Mangelnde Sprachkompetenz bei Polizeibewerbern, rund die Hälfte fiel zuletzt durch den Test.
In anderen Bundesländern, da sieht das übrigens ähnlich aus. Nochmal Beispiel 3, gelesen beim Deutschlandfunk.
Mangelnde Deutschkenntnisse unter Pflegekräften lösen Unmut aus. Pfleger müssen ihren ausländischen Kollegen während der Arbeit oft noch die deutschen Umgangs- und Fachsprachen beibringen, damit diese später Medikamente auseinanderhalten. Ist ja auch nicht unwichtig.
Ja, für eine Einbürgerung reicht es aber in vielen Fällen dann trotzdem. Hier seht ihr eine Grafik des Statistischen Bundesamtes. Zu sehen sind die seit dem Jahr 2000. Ihr könnt hier erkennen, Anfang der 2000er haben besonders viele Menschen aus der Türkei die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Seit 2020 steigt die Einbürgerung von Menschen aus Syrien rapide an.
Laut Medienberichten lag die Zahl der Einbürgerungen im vergangenen Jahr mit knapp 250.000 auf einem Höchststand, sogar auf dem Höchststand seit der Wiedervereinigung. Syrer machen da übrigens ein Drittel aus.
Aber halt mal, das wird sich mit der neuen Regierung ja sicherlich nicht wiederholen. Vor wenigen Tagen, da hieß es doch aus dem deutschen Innenministerium.
Dazu gehört eben auch, dass wir die sogenannte Express-Einbürgerung, die Turbo-Einbürgerung, wie manche sagen, auch wieder abschaffen, die eine Einbürgerung ins deutsche Staatsangehörigkeitsrecht nach 3 Jahren ermöglicht hat. Das war falsch und deswegen wird es von uns auch wieder beseitigt, abgeschafft werden.
Und so hat das Bundeskabinett vor einigen Tagen neben dem Familiennachzug auch die Turbo-Einbürgerung abgeschafft. Wir sind uns aber nicht so ganz sicher, ob das eigentlich so eine klasse Idee ist. Denn es konnte ja nur schneller eingebürgert werden, der sich besonders gut integriert hat, der Deutschkenntnisse vorweisen konnte, herausragende schulische Leistung oder besonders gute Berufsabschlüsse.
Naja, der konnte nach 3 Jahren eingebürgert werden. Ja. Wir sind jetzt im Allgemeinen bei 5 Jahren Einbürgerung. Das ist schon was ganz Besonderes. Und nochmal eine Ergänzung. Natürlich wurde nicht der Familiennachzug grundsätzlich ausgesetzt, sondern bloß eine spezielle Form des Familiennachzuges. Mhm. Und da geht es um 12.000 Leute. Ich habe dazu auch einen Artikel im Spiegel gelesen, relativ ausführlich. Und da wurde ein ganz herzzerreißendes Beispiel genannt. Ich weiß nicht, woher der Mann kam. Irgendwo aus Afrika, vielleicht aus Gambia. Mhm. Und dann hieß es so, er ist hierher gekommen zum Studieren und er hat hier studiert und er hat, glaube ich, mittlerweile sogar einen Doktortitel. Und dann haben sich in seinem Herkunftsland die Dinge verändert und verschlechtert. Und jetzt kann er seine Familie schwerer nachholen oder gar nicht mehr nachholen. Und du denkst dir so, na, das ist aber schade. Der Herr Doktor aus Gambia, dem geht es jetzt hier nicht so gut. Der kann die Familie nicht nachholen, das ist aber ärgerlich. Da hat der Spiegel sich natürlich genau so ein Beispiel rausgesucht, bei dem jeder Bürger sich denkt, das ist aber ärgerlich. Das ist auch nicht fair, das sollte man so nicht machen.
Ja.
Aber den 42-Jährigen aus Syrien, der alleine hergekommen ist und jetzt irgendwie 8 Leute nachholen möchte, den hat der Spiegel da verschwiegen.
Na gut, aber auch bei Ukraine, da werden dann natürlich genau die Migranten oder Flüchtlinge gezeigt, die wirklich aus Kriegsgebieten kommen. Und da wird wieder das alte Ömmerchen, was dann fröhlich und segenreich den deutschen Boden besteigt, gezeigt oder wurde gezeigt im vergangenen Jahr. Aber die bei meinem Edeka mit dem SUV auf dem Parkplatz stehen, von denen ist natürlich keine Rede.
Mm. Ja, was hat denn das SUV mit dem Fluchtgrund zu tun?
Naja,
wenn sie jetzt also aus der Gegend kommen, also, wo gerade der Russe steht, dann haben sie auch ein Recht, auch mit dem SUV zu flüchten.
Ich glaube aber, dass das Mütterchen mit ihren kleinen Tüten vielleicht ein bisschen schlechter drin ist, als die mit ihrem Pelzmantel, die aus dem SUV steigen. Nur eine Vermutung.
Ja, ich weiß, aber ich halte das für Populismus, den du hier aufmachst.
Nein.
Weil, doch, wirklich. Ich meine, es ist eine Frage, die können wir gerne diskutieren. Hat jemand mit einem Pelzmantel, das wird ja auch mal besser bei Herrn Jopper, ne? Eben war es noch ein SUV, jetzt ist es schon ein Pelzmantel.
Ja, ja.
Da ist noch so eine Diamantenkette.
Frag die Leute bei Edeka.
Ja, aber die hat ja trotzdem auch ein Recht zu flüchten vor Krieg. Bei der Ukraine ist die Frage doch eine ganz andere. Es ist ja wahrhaftig nicht im ganzen Land Krieg und man könnte mittlerweile sagen, dann müsst ihr halt zurückgehen in die Bereiche, wo kein Krieg mehr ist.
Ja, und ich finde halt, also das ist das Erste auf jeden Fall. Und das Zweite ist, es ist ein Zweiklassensystem. Also wenn der eine Flüchtling aus dem einen Land, wo Krieg herrscht, kommt und dann muss das geprüft werden und dann ist er in der und der Unterkunft ewig lange und dann wird er vielleicht Geld und schwierig und der aus der Ukraine kann kommen und bekommt sofort Arbeitserlaubnis, andere Geldmöglichkeiten und. Das darf auch nicht sein.
Das ist ein spannender Punkt und da bin ich gerne dabei und mache eine andere Form von Populismus. Der Ukrainer ist ja sogar besser gestellt gewesen als der Deutsche.
Ja.
Denn beim Bürgergeld wurde keine Einkommensprüfung gemacht.
Richtig.
Beim Deutschen wird die Einkommensprüfung gemacht und du musst erstmal verzehren, was du hast. Mhm. Und beim Ukrainer eben nicht. Mhm. Das war natürlich ein Problem und die Ungleichbehandlung von Ukrainern und Syrern und Afghanen selbstverständlich ebenfalls.
Ja.
Und wenn es jetzt Diskussionen gibt, dass man die Syrer zurück nach Syrien schicken möchte oder die Afghanen zurück nach Afghanistan schicken möchte und dann aber die Sicherheitslage in Syrien und Afghanistan vergleicht mit der in der Ukraine, dann müsste man natürlich sagen, dass man Ukrainer auch nach Ukraine zurückschicken müsste.
Ja.
Außer die Männer. Denn die Männer würden dann an die Front geschickt werden. Und Männer in den Tod schicken, da halte ich ganz wenig von.
Ja, das ist allerdings richtig. Aber wir waren bei der Turbo-Einbürgerung.
Bei der Turbo-Einbürgerung, also 3 Jahre, das soll jetzt nicht mehr möglich sein. Die Verkürzung der allgemeinen Einbürgerungsfrist von 8 auf 5 Jahren bleibt hingegen bestehen. Ebenso wie die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft. Wir haben uns ja auch die Fragen des Einbürgerungstests mal angeschaut und die Fragen sind kein Hexenwerk.
Freunde, wie wäre denn eigentlich Folgendes? Die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt nur, wer sich besonders gut integriert hat. Alle anderen bekommen sie halt nicht. Weder nach 5 noch nach 8 Jahren. Wäre ja möglicherweise eine passende Antwort.
Wir fassen zusammen. Um die aktuellen Probleme wirklich anzugehen, müssten die Grenzen für Migranten erstmal dicht gemacht werden. Und zwar am besten an den EU-Außengrenzen. Es muss deutlich mehr und mit Nachdruck abgeschoben werden. Und wer hier bleiben will, muss sich für eine Staatsbürgerschaft erst einmal beweisen.
Und dann, nur dann, können wir die Probleme im Land vielleicht mit der Zeit bewältigen. Vielleicht. Und gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Faktoren. Ob unser B-Team von der Regierungsbank dieser Mission jedoch gewachsen ist, das darf mit Fug und Recht an dieser Stelle erneut bezweifelt werden.
So, und damit kommen wir zu unserem heutigen Webtipp. Allerdings habe ich einen Vorschlag. Also ich möchte gerne an irgendeiner Stelle in den kommenden Wochen auch diesen Einbürgerungstest nochmal zeigen und ein bisschen mehr darüber berichten.
Und es ist ja auch ein Sprachtest, glaube ich, noch mit dabei. Also es sind ja 2 Tests, die parallel
laufen. Richtig. Und den werden wir dann mal mit Herrn Jopper machen.
Ja.
Und auch mit euch. Vielleicht seid ihr ja selber nicht bereit für die Einbürgerung. Aber gerade dieser Test, das sind über 300 Fragen, die stehen aber fest. Ja. Das bedeutet, die könnt ihr auswendig lernen. Ihr müsst euch also nicht intensiv mit diesem System beschäftigen, dass ihr euch einbürgern wollt.
Vieles wiederholt sich auch irgendwie.
Und wenn ihr ein bisschen verstanden habt, wie es funktioniert, dann könnt ihr auch die Fragen beantworten. Das Beste daran ist, es sind dann 33 Fragen, die ihr tatsächlich gestellt bekommt. Und davon müsst ihr 17 richtig haben. Und ihr könnt diesen Test beliebig oft wiederholen.
Klasse.
Liebe Mathematiker da draußen, nach wie vielen Testversuchen habe ich das Ding höchstwahrscheinlich bestanden? Das ist wirklich lachhaft. Und dann heißt es auf so Migrationsinformationsseiten von Anwälten, die uns möglicherweise sogar zuschauen, dann heißt es da, aber ganz wichtig ist natürlich auch, dass dann auch unterschrieben wird, dass man zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung sich bekennt und dass man hier die Regeln befolgt. Leute, das ist alles Schwachsinn. Es ist alles Schwachsinn. Diese ganze Einbürgerung ist totaler Schwachsinn. Ich sage euch jetzt warum. Punkt 1, der Einbürgerungstest ist Schwachsinn. Den kann jeder, der sich da ein paar Tage mit beschäftigt, absolvieren. Punkt 2, das Sprachniveau, also für mich scheint es jetzt nicht besonders kompliziert zu sein. Wir werden uns das dann gemeinsam mal angucken. So, Punkt 3, diese Unterschrift unter die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist doch scheißegal. du hast jetzt aber dann doch einen Terroranschlag.
Und hier dann bitte nochmal, damit du hier bleiben kannst, 3 Waschmaschinen zum Abnehmen.
Ja. So, und dann noch 4. Da heißt es, dass man selber für seinen Lebensunterhalt und für den Lebensunterhalt seiner Familie aufkommen muss. Bedeutet de facto, dass jemand, der 1200 Euro netto verdient und alleinstehend ist, eingebürgert werden kann. Bedeutet aber auch, wenn jemand jetzt 1800 Euro netto verdient und der Wohngeld bekommt und Kindergeld bekommt, dann kann man auch eingebürgert werden. Und dann steht auf diesen Seiten noch tatsächlich, dass der Bezug von Bürgergeld normalerweise eine Einbürgerungsverhinderung ist. Aber in bestimmten Fällen ist es das auch nicht. Und eine Arbeitslosigkeit ist normalerweise ein Grund, die Einbürgerung nicht zu vollziehen. Kann aber auch anders sein, wenn die Arbeitslosigkeit nämlich unverschuldet ist und wenn der Bewerber der Einbürgerung nachweist, dass er sich um einen Job bemüht hat. Wow, das sind aber wirklich harte Kriterien, weißt du, Herr Jopper? Und dann ist es mir scheißegal, ob das 3 Jahre Frist ist oder 5 Jahre Frist ist oder 8 Jahre Frist oder 10 Jahre Frist. Ich glaube nicht, dass es besonders schwierig ist, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. In anderen Ländern ist es übrigens deutlich schwieriger. Schauen wir mal in die Schweiz.
Oh ja.
Es gibt wenige Länder, da ist es noch ein bisschen leichter. Ich habe mich schon beraten lassen. Von der künstlichen Intelligenz.
Vielleicht kann ja mal Marcel Barz ausrechnen, wie einfach die Chancen sind.
Und dann hast du also jemand, der ist Geringverdiener, hat diesen Test absolviert, kann aber trotzdem so gut wie gar kein Deutsch. Und der ist dann genauso Deutscher wie du. Und da sind wir bei der Kernfrage, ob es sogenannte Passdeutsche gibt oder richtige Deutsche.
Alles sehr gut für die Kriminalitätsstatistik.
So. Nicht jeder eingebürgerte Ausländer muss kriminell sein.
Nein.
Ist er auch nicht.
Nee.
So.
Hätten wir das festgehalten.
Ja.
und wir schreddern.
Ja, das deutsche Einbürgerungsrecht.
Das wäre eine gute Idee. Das machen wir, wenn wir den Test machen.
Alles klar.
Hier, du hast mir von sachsen.de was drüber geholfen.
Ja, sachsen.de, ne? Hochoffiziell die Homepage und der ganze Text ist auch extrem kompliziert und hochoffiziell. Ich lese mal ein bisschen was vor. Aufhebung der Betriebserlaubnis für Kita des Conny e.V. in der Dresdner Neustadt war rechtswidrig. Da würde ich ganz gerne mal unsere Neudeutschen, gerade Eingebürgerten, fragen, was das bedeutet. Ich meine, ihr müsst euch ja als Deutsche auch mit den Behörden auseinandersetzen. Ihr müsst ja auch verstehen, was sie da sagen. Dann lest mir mal so einen Text vor. Wird schwierig. Wird auch für mich schwierig. Ich erzähle mal die Geschichte, wie ich sie verstanden habe.
Conny e.V. ist erstmal, ach, die Kita. Kita, ja.
Ja, also Conny e.V., das ist ein Projekt in der Dresdner Neustadt und die haben eine Kita. Und an dieser Kita war es einem Erziehungsberechtigten nicht erlaubt, sein Kind reinzubringen und in diese Kita reinzugehen. Und der Grund war, dass das Kindeswohl in der Einrichtung nicht mehr gewährleistet sei, wenn dieser Mann da reingeht.
Was ist mit ihm? Ist er AfDler?
Nein, er ist Polizist.
Ach was?
Ja, also... Anlass für die Entscheidung, die Kita dicht zu machen, war eine Elternbeschwerde über ein Hausverbot, das gegenüber dem Vater eines Kindergartenkindes ausgesprochen und mit dessen Beruf als Polizist begründet wurde. Daraus sowie aus weiteren im Nachgang an die Beschwerde ermittelten Umständen zur Jugendarbeit des Klägers hat das Landesjugendamt den Schluss gezogen, dass dieser die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkenne, ihm daher die für die Erlaubnis erforderliche Zuverlässigkeit fehle. Deswegen wurde die Kita also erstmal versucht, dicht zu machen. Jetzt aber die Rolle rückwärts. Mhm. Die Kita Conny kann weiter Kinder betreuen.
Also wo, wenn wir mal auf das ursprüngliche Ding gucken, wo geht denn das hin? Wer darf denn später eigentlich dann alles seine Kinder nicht mehr zur Kita bringen? Also beim Polizist haben wir jetzt, bei AfDlern könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Was kommt dann als nächstes? Vielleicht Politiker generell, wobei bei manchen vielleicht, naja, was haben wir denn noch? Was ist denn Soldaten? Ah, die werden wieder gerne gesehen, ne?
Also ich will dich ja nicht weiter in diesem deutschen Einbürgerungstest aufhalten, aber da gab es auch eine Frage, was bedeutet freie Wahlen? Und da war die Antwort dann, dass man keine Nachteile aus seinem Wahlverhalten haben darf. Na, sag das doch mal den AfD-Wählern, die von den Kirchen rausgeschmissen werden. Oder die ihre Waffen erlaubt. Na, nee, die Wähler nicht, sondern die Mitglieder. Aber wisst ihr was, wir schreddern hier also diese Story mit der Kita Conny aus Dresden-Neustadt.
So ist das. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Das war unser wöchentlicher Blick auf die politische Parallelwelt da draußen, in der man entweder bunt oder braun ist und wer dazwischen denkt, gilt als verfassungsfeindlich. Das macht uns aber gar nichts, denn wir sind uns sicher, genau dieses Denken wird seine Wirkung nicht verfehlen.
All das spielt nur den Rechtskonservativen in Polen in die Hände. All das spaltet die Europäische Union und all das hilft dann am Ende nur Putin.
Ja, natürlich, Herr Hofreiter. Aber je schwerer die Zeiten für ausrangierte Grünpolitiker, umso mehr lacht die Sonne über der Buster-Berlin-Gemeinde. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf einen heißen Sommer. Liebe Zuhörer vom Kontrafunk, wir freuen uns, wenn wir uns auch in der nächsten Woche wieder hören. Dann mit Folge 278. Ich bin Benjamin Golme. Bis dann.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin. Und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.